Gnade sei mit euch und Friede mit dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Ziemlich genau, jetzt brauchen wir mal das erste Bild, ziemlich genau 250 Jahre nach seiner Fertigstellung ist Schloss Ludwigslust wieder im alten Glanz zu sehen. Nach dem Auszug seiner letzten Besitzer in der Weimarer Zeit widerfuhr ihm ein wechselvolles Schicksal. In der DDR schließlich verfiel es, wie viele dieser Schlösser, und nun ist die ursprüngliche Pracht sehr liebevoll und fachgerecht wiederhergestellt worden. Derjenige, der den Auftrag zum Bau dieses Schlosses gab, ist als Denkmal vor dem Eingang zu sehen. Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin suchte damals vor 250 Jahren in Ludwigslust einen Rückzugsort von der anstrengenden Politik. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen hat er laut Geschichtsschreibung eine ganze Menge Pluspunkte aufzuweisen. Er finanzierte nicht nur das aufwendige Schloss, das mit seinem goldenen Saal durchaus mit der Hoffnungskirche konkurrieren kann, sondern er förderte auch das Schulwesen in Mecklenburg, schaffte Folter und Leibeigenschaft ab und war zu seiner Zeit einer der wenigen Landesfürsten, der Juden Schutz und Gleichberechtigung bot. Glaubensmäßig hielt er es mit dem Pietismus, sodass er den Beinamen Friedrich der Fromme bekam. Immer wieder werden ja so Menschen als Lichtgestalten vorgestellt und mit Denkmalen geehrt, und viele von ihnen wollen ja auch gerne so gesehen werden. Oft leben sie dabei, wie auch Friedrich der Fromme, in ihrer eigenen Welt, dem Schloss mit seinen unmöglich vielen Zimmern und seinen handgewebten Tapeten und so weiter und so fort. Von einer Lichtgestalt, die dagegen sehr erdverbunden, mit Bodenhaftung und zugleich beispielgebend agiert, handelt der heutige Bibeltext aus dem Johannesevangelium. Wir lesen im 9. Kapitel. Und als Jesus vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, so dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Interessant, dass bei einem Problem fast immer zuerst die Schuldfrage gestellt wird. Wer ist dafür verantwortlich? Wer hat sich fehlverhalten? Für die Jünger war es ein bisschen schwierig, ne? Der war ja blind geboren, also er selber, wie sollte er das vorher schon hingekriegt haben? Dann vielleicht seine Eltern. Wer ist verantwortlich? Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal zum Beispiel, an die gerade erinnert wurde, da stand ja auch zuerst diese Frage. Hätte da nicht anders reagiert, früher gewarnt werden müssen, lange wurde prozessiert. Beim Fußball ist die Frage regelmäßig dran. Wer ist schuld? Der Trainer natürlich. Welcher Trainer, welche Trainerin muss gehen? Wer trägt die Verantwortung für das Versagen? Für jüdisches Denken kommt bei dieser Schuldfrage noch ein anderer Aspekt hinzu. Unglück, Krankheit wurden als Strafe Gottes gewertet. Und daraus resultiert, da muss es doch im Leben der Betroffenen eine Ursache geben. Aus dem bequemen Abstand eines Beobachters gesehen, lässt sich dadurch sehr einfach Unbegreifliches erklären und man findet wieder seine Ruhe darüber. Das war ja vorauszusehen, weil niemand drauf gehört hat, weil niemand nach Gottes Regeln gelebt hat. Für die Betroffenen allerdings entstand aus dieser Erklärung zum Leid eine zusätzliche Last. Ich habe nicht nur das Problem, ich muss auch noch schuld sein. Wer die Schuldfrage stellt, geht davon aus, dass ohne das Fehlverhalten ja noch ein Zustand vorhanden wäre, in dem das Leben stimmt, in dem die Erbse rund ist, in dem alles soweit passt. Wenn der Landkreis damals früher gewarnt hätte, könnten meine Verwandten noch leben. Wäre der andere nicht so rücksichtslos gefahren, wäre mein Auto heil geblieben und ich hätte jetzt nicht diese Rennerei und die finanziellen Schwierigkeiten. So als hätte man einen heilen Zustand erhalten können, wäre da nicht dieses Versagen. Oft wird gar nicht gefragt, ob es vorher tatsächlich so heil und harmonisch war, wie angenommen. Jesus wehrt die Frage nach der Schuld ab. Hier ganz ausdrücklich, aber auch in anderen Situationen, wo er mit Leid oder einem anderen Problem konfrontiert wird. Er hält sich nicht mit der Frage nach der Vergangenheit und mit der Frage nach unseren Verantwortlichkeiten auf. Er überlässt uns nicht den Folgen unseres Handelns. Er lenkt den Blick nach vorn. Und damit stellt er nach der Schuldfrage die Machtfrage. Obwohl Jesus laut Johannes gerade heftige Auseinandersetzungen im Tempel hinter sich hat, geht er an dem blinden Menschen nicht vorbei. Er hat nicht den Kopf voll. Er sieht ihn, heißt es. Er ist nicht mit seinen eigenen Sorgen beschäftigt. So wie Jesus auch jeden von uns sieht, wie er uns wahrnimmt, wie er unsere Sorgen zu seinen macht. Und Jesus geht an die Problemstellen. Er geht dahin, wo es weh tut und schwierig ist. Er stellt sich nicht als Richter darüber und urteilt, er hält sich nicht raus. Er kommt als Licht in die Dunkelheiten. Mit ihm bleibt auch nicht alles beim Alten. Er bringt Veränderung. Dabei nutzt er in diesem Fall die einfachsten Mittel, Straßendreck und Spucke. Man mag an die Schöpfung denken, wo Gott der Erde den Lebensatem einhaucht. Und auch daran, dass die Spucke schon immer eine wichtige Funktion als Hilfsmittel hatte. In die Hände wurde gespuckt, damit sie den Schaufelstiel besser festhalten können. Ja, es gab auch den Brauch, eine Abmachung, ein Versprechen dadurch zu erhärten, indem man sich vor dem Handschlag in die Hände spuckte. So erdverbunden lebt er seine Rolle als Lichtträger. So bringt er Gottes Licht in eine Welt, die unter den selbstgewählten Dunkelheiten leidet. Er schenkt dem Menschen, der noch nie richtig sehen konnte, das Augenlicht. Und nun kann der die Welt um sich herum wahrnehmen. Auf genauso sehr irdische Weise öffnet Jesus bis heute uns Menschen die Augen. Die allermeisten von uns können zwar die Welt sehr gut wahrnehmen, wir sehen sogar viele Stunden fern, aber uns sind oft die Augen gehalten, wenn es um Gottes Reich geht. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Jesus, um wahrzunehmen, wo Gottes Reich in unseren Alltäglichkeiten stattfindet, in den einfachen Dingen, auf Arbeit, in der Familie, beim Einkauf, wo überall nach Gottes Reich ausgesprochen oder unausgesprochen gefragt und gesucht wird. In einer Diskussion nach der Bibelrunde in unserem Familiencamp sagte eine Teilnehmerin, dass sie das Reden über das Reich Gottes oft als eine Botschaft mit Druck empfunden hätte. Immer so verbunden mit der Aufforderung, nun dieses Reich Gottes doch auszubreiten, davon zu sprechen, es mit Worten weiterzugeben, was gar nicht so ihr Ding sei. Aber darum geht's gar nicht in erster Linie. Zuallererst will uns diese Botschaft vom Reich Gottes den Blick dafür öffnen, wo Gott überall gegenwärtig ist. Auch in den Situationen, die mich nerven und die mich ängsten. Und wenn das dann ein Mensch entdeckt, dann wächst Begeisterung. Dann wächst daraus Freude. Dann wächst daraus auch Vertrauen. Wenn ich entdecke, Gott hat die Macht. Gott ist der Herr dieser Welt. Niemand kann ihm diese Macht aus der Hand nehmen. Kein Ereignis, kein Mensch, keine Macht. Dann wächst daraus Vertrauen und deswegen kommt nach der Schuldfrage und der Machtfrage die Vertrauensfrage. Die Frage nach dem Vertrauen, das in dem Moment auch von dem Blinden gefordert wurde. Hält das tatsächlich, was der jetzt gesagt hat? Soll ich das wirklich machen? Also normalerweise ist ja das Verhalten, ein Brei auf die kaputten Augen zu schmieren, nun nicht unbedingt sehr hilfreich. Das kann ja eher noch schaden. Was soll direkt auf dem Auge so ein Straßendreck? Kann ich in diesem alltäglichen Verhalten Gottes Hilfe finden und entdecken? Vertraue ich, dass mir alles zu Gebote steht, was ich brauche, um meinerseits Lichtträger zu sein, so steht die Vertrauensfrage an uns. Kann ich den Möglichkeiten, die ich habe, die Gott mir gibt, zutrauen, dass sie etwas verändern? In die Hände spucken, etwas anpacken, das Überwindung kostet? Das braucht unheimlich viel Vertrauen, immer wieder, weil ich am Anfang nie die Garantie habe, dass es auch funktioniert. Als wir im Jugendhaus Wartburg Hamudi kennenlernten, arbeitete er mit großer Freude und Geschick mit uns. Bald erfuhren wir, dass er als kurdischer Christ aus Syrien geflohen war und schon 2 Jahre lang von seiner Frau und den beiden Kindern getrennt ist. In seinem Herzen, so hat er gesagt, fühlt er sich müde und traurig, weil er jeden Tag an seine Familie denkt. Seine Kinder weinen oft und vermissen ihn sehr und er macht sich viele Sorgen um sie und seine Frau, weil sie in Syrien nicht sicher sind. Niemand dürfen sie sagen, dass sie Christen sind. Damit überhaupt eine Chance besteht, dass Hamudi seine Familie nachholen kann, haben wir ihn im Jugendhaus angestellt, obwohl wir gar keine Stelle und kein Geld dafür hatten. Aber irgendwie konnten wir nicht anders, konnten nicht zusehen, wie er im Innern leidet, obwohl er ein so zugewandter und fröhlicher Mensch ist. Wir vertrauen darauf, dass Jesus dafür auch die nötigen Mittel bereitstellt. Jesus sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht für die Welt. Zum Glück ist diese Zeit nicht vorbei. Zum Glück gilt noch dieses so lange. Wie es sich anfühlt, irgendwann mal nichts mehr tun zu können, das hat Ernst Jakob Christoffel gespürt, den sehen wir da nochmal. 2-mal wurde seine Arbeit an Blinden und Taubstummen in der Türkei und im Iran durch einen Weltkrieg nicht nur unterbrochen, sondern jeweils auch zerstört. Er musste in Gefangenschaft bzw. in Deutschland davon hören und konnte nichts tun. Als sich die Chance zu einem dritten Anfang ergab, war er schon 75 Jahre alt. Und er zog wieder los. Er hat ein drittes Mal angefangen, konnte noch 4 Jahre das Werk wieder neu aufbauen und daraus ist die heute weltweit agierende Christoffel-Blinden-Mission entstanden. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht für die Welt. Es kommt die Zeit, in der niemand wirken kann. Wir haben alle ein deutlich begrenztes Haltbarkeitsdatum. Lasst uns deswegen die Zeit nutzen. Wir stehen nicht allein. An seiner Hand lässt sich auch mit Dreck und Spucke was machen. Amen.